wir haben schon in den Liedern gesungen, eigentlich. Dann habe ich gedacht, Mensch, was ist denn los mit dem Kreuz eigentlich? Und man könnte sagen, ja, wieso Kreuz? Kreuz ist eigentlich nichts anderes. Das für uns Christen, man muss sagen, Kreuz wird vielfältig verwendet, würde ich auch noch kurz darauf eingehen. Aber eigentlich geht es darum, für uns Christen symbolisiert Kreuz den Tod und die Auferstehung von Jesus, auch den Sieg über den Tod. Also das ist für mich ganz wichtig, dass wir sagen, hey, Kreuz ist für uns auch ein Sieg. Und deswegen, und wozu eigentlich das Ganze? Wir haben so toll gesungen, ein Lied, heilig, 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 und relativ lang und ausgiebig. Und darum geht's. Unser Gott ist so heilig, unser Gott ist so herrlich, so vollkommen und hat uns nach diesem, seinem Abbild geschaffen, nämlich damit wir auch heilig und vollkommen sind. Nur leider ist die Sünde in unser Leben eingetreten und deswegen war der Kreuz notwendig, weil die Schuld, die trennte uns von diesem heiligen Gott. Haben wir auch. Und wiederum haben wir auch gesungen, du liebst uns. Ne, an einer Stelle. Die Liebe eigentlich Gottes hat dazu getrieben, ihn wiederum das zu tun, damit wir von der Schuld, die er, ja, die uns passiert im Leben, die uns passiert ist, die unserem Vorfahren passiert ist, ja, dem Adam und der Eva im Paradies, dass wir von dieser Urschuld auch befreit werden, damit wir echt diese Herrlichkeit erleben können im Alter. Nun vielleicht noch mal ein bisschen zum Kreuz. Es ist ein lateinisches Kreuz, wo wir jetzt eigentlich auch überall so sehen, hier, da, da und viermal jetzt gerade sehe ich hier im Raum. Man muss auch vielleicht zur Geschichte sagen, dass das so richtig offiziell eingeführt wurde, so im 3., 4. Jahrhundert nach Christus. Wenn in eine normale gotische oder auch romanische Kirche reingeht, wird er gleich feststellen, dass hier Kreuz auch sehr dominant ist. Die Architektur dieser Kirchen ist auch auf Kreuz gerichtet. Das ist wirklich auch so. Das andere ist, für uns Christen symbolisiert Kreuz natürlich auch den Bund zwischen dem Irdischen, also so diese waagerechte Ebene, und dem Himmlischen, diese höhere Ebene. Also Kreuz ist ein irrsinnig starkes Symbol, auch, also auch extrem ausgeprägtes Symbol. Ja, und auf den Gräbern wird es natürlich, trifft man auch auf Christlichen. Ja, ich bin in Mittelasien aufgewachsen, dann gab es andere Sachen auf den Gräbern. Ne? Ich bin in der kommunistischen Zeit aufgewachsen, da waren natürlich die überzeugten Kommunisten, was hatten sie auf dem Grab? Stern, rote Stern hatten die. Die wurden, ja, und die sind in roten Särgen beerdigt. Also die haben schon zu ihrer Symbolik auch gestanden. Und die Christen zu ihrer und die Muslime halt mit dem Sichel zu ihrer. Es kommen noch ein paar Bilder, also Kreuz wird auch sehr verniedlicht. Ja, manche tragen auch Kreuz so auf sich, manche meinen es ernst, für manche ist es eher, sage ich, ein Schmuckstück aus Gold, aus Silber, aus irgendwas. Kreuz wird auch als kulturelles Symbol ganz wichtig verstanden in dieser, sage ich, also europäischen Welt, ist ein ganz wichtiges Symbol. Nur, das heißt, im Grunde genommen, sage ich ganz grob, Kreuz wird ist auch missbraucht. Ja? Und das ist im Grunde genommen okay so. Warum? Weil da wird uns klar, dass wir in einer Welt leben, wo einmal der Geist Gottes ist und auch noch die bösen Mächte da sind. Und ganz einfach ausgedrückt, wenn du zum Glauben gekommen bist oder als ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich den Machtbereich gewechselt. Nur deswegen habe ich nicht das Böse, deswegen ist das Böse aus der Welt nicht weg, Ich bin nur in einem anderen Machtbereich. Und das natürlich interessiert dieses Böse weiterhin mit aller Macht und Gewalt alles, was, sage ich, nach Positivem ist, das auch zu vernichten, zu verdrehen und so weiter. Jetzt hier zum Beispiel rechts, das ist so ein Bild in China, ne? Da ist die Macht der Kirche, sagen wir jetzt politisch betrachtet, der Gläubigen ein bisschen zu arg gewachsen in der Höhe, dann haben sie die Kirche halt in die Luft gesprengt. Ne? Jetzt vor ein paar Jahren einige Kirchen in China. Oder für manche passt es nicht, dass so ein Kreuz auf dem Gipfel im Bayerischen ist, dann muss man den absägen. Ist auch okay, da bekennt sich jemand eben zum Unglauben. Ja, er ist dagegen. Also natürlich kann man sagen, das ist nicht korrekt, das ist nicht lieb. Nur, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt zum Teufel so komme und sage, hey Teufel, du bist nicht lieb. Satan, wieso bist du nicht lieb? Diabolus, warum bist du nicht nett zu mir? Ja, also versteht mich. Wir müssen schon, deswegen, wenn einer, sage ich, zu Gewalt sich bekennt, dann darf man von ihm nicht erwarten, dass er nicht gewalttätig ist. Wenn einer zum Vernichten, zu Zerstören, und er ist gekommen, und die Bibel sagt uns ganz klar, er ist zum Zerstören, zum Kaputtzug machen, zum allem Möglichen gekommen. Oder natürlich, ganz schwierig, jetzt zum Beispiel, Lidl macht nichts anderes, versucht Neutralität zu wahren und haut in Griechenland jetzt hier von der Kirche einfach, kann man schön wegretuschieren. Ne? Und dann wird auf der Werbung von den Antipasti natürlich schon ein schönes Bild von der Kirche. Und was macht die kulturelle Elite dort? Die protestiert, da gibt es Gesetze. Das heißt, wir werden auch immer wieder konfrontiert, ich habe es vorhin gesagt, das ist auch unsere Kreuze, das sind so diese Dinge. Und hier fand ich nicht mal so schlecht, diese Karikatur. Ich gehe in keine Kirche mehr rein, die wollen mich alle nur aufs Kreuz legen. Deswegen, Kreuz ist nur ein Symbol. Achtung, liebe Leute, Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Wir dürfen uns daran erinnern, und ich habe persönlich nichts gegen Kruzifix-Geschichte oder so, aber Achtung, Jesus hängt da nicht mehr. Und er hing wirklich, betrachtet aus der Ewigkeitsperspektive, nur kurze Zeit, sehr kurze Zeit. Für mich ist wirklich Kreuz ein Symbol, und für uns Christen darf es, denke ich, auch sein, der die Heiligkeit und die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes ausstrahlen darf. Als ich im Internat vor vielen Jahren war, da war ich noch ein paar Jahre jünger, also habe meine Frau gerade vielleicht kennengelernt, hatte ich meine Probleme, und dann gab es da ein Lied, Schau auf den Kreuz. Und das hat mir unheimlich Kraft gegeben, einfach dieses Lied, dass ich auf Jesus schaue und auf sein Volk, um aus dieser Not, in der ich drin steckte, auch immer wieder mal herauszukommen. Ich habe echt Probleme gehabt. Und es hat mir echt geholfen. Aber es hat mir nicht Symbol geholfen, liebe Leute. Es hilft euch und uns nicht Symbol, egal ob wie viele Kreuze wir hier hängen haben, sondern der Glaube an das, was drumherum passieren ist und das Geschehen ist. Und wie gesagt, dieses Symbol für uns Gläubige ist so bedeutsam, dass der Feind möchte es entehren, ja, wirklich vernichten, beschmutzen immer wieder und verleugnen, also verdrehen. Jesus sagte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist jetzt so ein bisschen leicht das Thema weitergehen. Nun, einer hat gesagt, Kreuze muss man nicht suchen, so im Leben. Ne? Die kommen auf uns zu, die Kreuze sind da, jeder hat so seine Last. und Krankheiten, Leiden, Versagen, Verletzungen, Schwierigkeiten, Brüche im Lege, Angriffe psychisch, physisch, die sind da, körperlich. Vielleicht sogar jetzt sitzt jemand und plötzlich hat er irgendwelche Angriffe. Und die Frage nun ist, wie gehen wir damit um? Das ist ganz interessant. Eine Möglichkeit ist, wir laden diese Kreuz auf die andere auf. Wir schütten einfach ihn ab und sagen, will ich nichts damit zu tun haben. Tragen wir sie widerwillig? Schon wieder bin ich krank. Und dann rummosern. Oder ich habe Probleme in der Gemeinde oder in der Arbeit. Wir können sogar zornig gegen Gott und unsere Mitmenschen werden, so richtig. Entdecken wir, dass die Kreuze ein Mittel der Gnade sein können, die uns helfen sollen, Gott näher zu kommen und dabei zugleich mit Jesu Sendung, Jesus wurde gesandt in diese Welt, und mit dieser Sendung verbunden zu sein, also mit seinem Auftrag. Ich finde es interessant, denn Jesus sagte, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also die Kreuze in unserem Leben haben einen Sinn, wenn wir entdecken, dass das Kreuztragen, was das Kreuztragen bedeutet, nämlich Jesus nachzufolgen und mit Jesus verbunden sein. Und vor allem, denke ich, der Sieg. Und das ist, was unser Kreuz hier symbolisiert. Er symbolisiert Sieg Jesu über den Tod eigentlich. Alles aufs Kreuz geladen und nun bin ich auferstanden. Nur wir können schlecht den Auferstehungssymbol hier so platzieren. Also für mich ist es auch ein Auferstehungssymbol. Ein Kreuz ist im Leben, ist, dass wir ziemlich kompliziertes Leben haben als Menschen, im Grunde genommen. Wir sind herausgefordert, im Leben Entscheidungen zu treffen, die wir wollen oder müssen. Und dann habe ich mich persönlich auseinandergesetzt, wie trifft der Mensch eigentlich Entscheidungen, habe einiges rumgeschaut und ein paar Sachen gefunden. Und was so der aktuelle Teil, sage ich, der, das ist so wie die Welt, sage ich, seit diesen vielen Tausend an Wissen gesammelt hat. Und das ist auch ein Kreuz, habe ich festgestellt. Bei Entscheidungen ist der erwartete Nutzen immer sehr entscheidend. Wenn wir etwas entscheiden wollen in der Gemeinde, privat etc., ist der Nutzen für uns irgendwo entscheidend. Dann gibt es verschiedene Strategien, analytische Strategie, also einfach abwägen alle Möglichkeiten bei Entscheidung. Dann gibt es natürlich die nicht analytische, eben die Erfahrung. Je nach Persönlichkeitsstruktur neigen wir mehr dazu oder dazu zu anderen Sachen. Manche setzen stark auf Erfahrungen, das ist auch okay. Ein ganz interessantes Ding ist Intuition. Und das ist wirklich der Einstein, den ich persönlich sehr interessant fand und immer wieder, der hat dazu geschrieben, alles was wirklich zählt, ist Intuition. Sie ist ein Zusammenspiel sämtlicher Erfahrungen und Erinnerungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben. Also bei Intuition reagiert man sehr spontan, zack. Aber das Interessante, die Forschung sagt, eigentlich reagiert nicht etwas, eine Kleinigkeit, sondern die gesamte Lebenserfahrung deiner Persönlichkeit, was ich erlebt habe, reagiert in diesem Fall. Gefühle helfen uns, Entscheidungen zu treffen. Manche, oh, mit Gefühlen habe ich ein bisschen, ohne Gefühle können wir keine Entscheidungen treffen. Also wenn uns das Teil von der Hirnmasse weggenommen wird, wo wir fühlen, dann haben wir, leider gibt es Forschungsergebnisse, können wir gar keine Entscheidungen mehr treffen. Wir sind nicht in der Lage, ohne Gefühle Entscheidungen zu treffen. Das ist auch so der aktuelle Wissensstand. Freier Wille, ja oder nein, gibt es bei Entscheidungen freien Willen? Da wird hin und her diskutiert und geforscht und immer noch nicht sich im Klaren. Und eine Tendenz, die ist, finde ich ganz toll, dass die überhaupt auch gibt. Wer glaubt, frei zu entscheiden, der tut es auch. Und hier ist der Sprung zu uns, zu mir, zu unserem. Wer glaubt, also Glaube ist ein wahnsinnig wichtiges Element, ja, bei Entscheidungen. Also nicht Verstand, Verstehen, Wissen, sondern dass der Glaube ist Wahnsinn, denn wenn du dich fühlst, du kannst nicht freiwillig entscheiden, das ist ein Gefühl. Das kann sein. Wenn du aber nicht, wenn du glaubst trotzdem, dass ich frei entscheiden kann, dann ist es schon besser. Nun, in allen diesen Geschichten ist die Begrenztheit an der Rationalität, Analytik, Erfahrung, Intuition, Gefühle und freien Willen extrem. Wir sind Menschen nach Ebenbild Gottes geschaffen, aber wir sind sehr beschränkt, sehr eingeschränkt in unseren Fähigkeiten, vollkommene Entscheidungen zu treffen, vollkommene Wissen zu haben, vollkommene Liebe zu zeigen sogar. Und ich finde, es ist ganz wichtig in unserer westlichen Welt, die so vom Wissen geprägt ist, die so vom Können, also angeeignetem Wissen, an Erfahrungen so stark geprägt und darauf ihr Glauben fast basiert und sagt, wir sind, was wir wissen, wir sind das. Nee, die Bibel ist da anders. Das alles sind nur Werkzeuge, Leute. Wissen, Verstand, Gefühle, die Gott uns gegeben hat, ja, die werden alle vergehen. Das sind alles nur Werkzeuge in unserem Leben. Ich will nur sagen, wir werden... Diese Werkzeuge können uns helfen, diese Werkzeuge versuchen auch uns. Und diese Werkzeuge machen uns auch fertig manchmal. Wenn wir den Glauben an Jesus Christus, wir Gläubige, vergessen, wenn wir ihn runterspielen und unser Wissen, unsere Erfahrungen und alles andere an starker Bedeutung gewinnt, dann sind wir auf im sinkenden Boot, sage ich. Weil das wird vergehen. Spätestens bei Beerdigungen. Das ist wieder ein Symbol des Kreuzes. Ich gehe weiter ein bisschen. Jetzt mehr zu dem Text. Aber für mich war 1. Petrus, also wer Bibel hat, kann ruhig aufschlagen. Wer sie zu Hause hat, darf sie zu Hause aufschlagen. Also 1. Petrus 1 ist ein faszinierendes Buch, fand ich. Und ehrlich gesagt, ich habe gedacht, ja, was soll, irgendwie, es passt und passt nicht zu meinem Thema. Und dann was, ne, macht, nimm's. Unter uns gesagt, ganz ehrlich. Mein Verstand ist nicht sich 100% sicher, dass das thematisch so 100% passt. Aber irgendwann habe ich den Eindruck gehabt, Geist Gottes möchte das so. Und jetzt bin ich gespannt, wer es bei euch ankommt, wer es bei mir ankommt. also zuerst so ein paar Verse aus dem ersten Hälfte aus Petrus. Gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir die lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Glaubst du das, frage ich dich ganz persönlich. Glaubst du das? Nicht weißt du das. Ich habe das in der Sonntagsschule gelernt, in dem Religionsunterricht. Sondern glaubst du das wirklich? Hast du Entscheidungen getroffen, innere Entscheidung? Habe ich diese Entscheidung? Trage ich sie in mir? Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und zwar immer trage ich sie als Element meines Lebens. Und nun wurde euch diese Botschaft durch diejenige verkündet, die in der Kraft des Heiligen Geistes, der vom Himmel gesandt wurde, zu euch gepredigt haben. Und sogar die Engel sehnen sich danach, etwas davon zu sehen. Ich habe gedacht, bah, ne? Also das, was eigentlich am Kreuz vor ein paar tausend Jahren passiert, sogar unsichtbare Welt, also die positive Seite, ne? Die Engel, die gute Engel, die sehnten sich danach, das zu erleben, was da geschehen ist. Und nun freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Freude liegt vor uns, ja? In diesem Fall nicht jetzt, sondern vor uns, weil wir jetzt unsere Kreuze schleppen dürfen. Ihr liebt, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt, obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und jetzt, schon jetzt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und jetzt kommt wiederum die Herausforderung an mich und an dich, der Glaube. Jetzt, liebe Bruder und Schwester, bin ich erfüllt von der herrlichen, unaussprechlichen Freude. Ich hatte vor ein paar Wochen war ich auf einer Beerdigung. Beerdigung ist eine traurige Angelegenheit, ne, könnte man sagen. War ein Stück weit auch, ein bisschen Träne war da. Aber ehrlich gesagt, nach der Beerdigung wollte ich fast gleich in den Himmel. Es war schön. Wir haben zum Schluss Freude gehabt. Meine so Halbtante in den Himmel gefahren, schon einige Tage davor. Ich habe gedacht, das ist echt toll. Da war so wenig Trauer. Ich meine, es gibt andere Beerdigungen, die sind schon hart zu verkraften, so Enkelkinder oder eigene Kinder oder was. Aber wenn ein lebenssatter Mensch ist, erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude, können wir auch in schwierigen Ereignissen. Und das ist, was unser Verstand, also mein Verstand immer wieder so kompliziert macht. Wie kann ich, wenn ich total traurig bin, ja, gerade, gleichzeitig erfüllt sein von herrlicher, unaussprechlicher Freude? Mein Verstand fängt, da gehen mir die Haare zu Berge. Fast. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, hey, wie ist das mit deinem Glaube? Kannst du das versuchen zu glauben? Dann merke ich, hey, und jetzt setze ich meinen Verstand ein und sage, okay, wahrscheinlich ist bei Gott möglich, dass ich Traurigkeit mit Freude verbinden kann, das in einem. Denn das tut er auch, er hat uns nach seinem Bilde geschaffen. Nur ein bisschen, um zu verstehen, aber es geht nicht ums zu verstehen in erster Linie, sondern um Glauben, tief zu glauben, zu leben. Nun, Petrus sagt, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und Selbstbeherrschung. Ja, jetzt ist natürlich für die, die ihr Verstand so am liebsten auf den Thron setzen würden, tolles Wort, klares, nüchternes Denken und Selbstbewusstsein. Ist auch wichtig, tolle Werkzeuge. Setzt eure ganze Hoffnung aber auf die Gnade, die euch bei der Wiederkunft von Jesus Christus erwartet. Also die Hoffnung, der Glaube nicht auf den Verstand setzt. Der wird, du kannst den Verstand für dich, gegen dich einsetzen. Die Frage, ja, deswegen wichtig, dass wir den Geist Gottes zulassen, also ich in meinem Leben, dass er mir hilft, den Verstand und mein Wissen so einzurichten, dass ich ein geheiligtes und herrliches Leben vor ihm führe. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fällt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wüsstet ihr es nicht besser. Aber jetzt, sage ich. Gewohnheiten. Also mit gehorcht Gott, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein bisschen rebellischer Mensch gewesen, zwar sehr tief in mir, aber stark so Revolution, gegen vieles immer aufgelehnt habe ich mich und bin immer noch ein Stück weit so. Und wenn es gehorcht Gott, du sollst gehorchen, habe ich zunächst mal meinen Verstand, also so ist mein Verstand geprägt, so ist mein Wesen geprägt. Jetzt muss ich, jetzt werde ich gezwungen. Und dann sage ich, Herr, wie, ich bin doch dein Kind, wie? Und dann denke ich darüber nach und dann kommt wieder Gedanke vom Verstand, wo Gott sagt, hey, leiten lassen ist gehorchen, zum Beispiel, oder sich unterordnen lassen, unter diese Erhabenheit Gottes, ja, auch anerkennen, diese Erhabenheit, diese Würde, diese Größe unseres Herrn. Das ist Gehorchen, einfach drunter stelle, wir sind Kinder, sagt die Bibel, und ich bin euer Vater. Und Eltern leiten, führen ihre Kinder normalerweise, jetzt geistlich betrachtet. Also für mich war das nicht die Hilfe, beim Gehorchen. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, ne, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. In Ehrfurcht. Wieder Angst machen. Ne? Ich bin so ein bisschen, ich war auch als Junge ein bisschen ängstlich. So. Also manchmal so, ich hatte vor Dunkelheit Angst und so ein paar andere. Gut, bei uns sind auch verschiedene Geister da, so wurde projiziert in der Gesellschaft, so ein bisschen Angst gemacht mit der Nacht, mit so war es halt, ne, und so und Okkultismus und so Sachen, die waren einfach parat und somit war ich auch ein bisschen, ah, jetzt will mir jemand wieder Angst machen, Ehrfurcht und so. Und merkt, wie der Verstand, und das, was ich euch sage, der Verstand versucht uns immer wieder und wir leben in dieser Welt, auch als Gläubige, ich als du, ich lebe in dieser Welt, sogar wenn ich die Bibel lese. Ja? Und der Teufel ist in der Lage, uns Fragen zu stellen, sage ich, oder unser Verstand. Wir selber, aber auch er. Und wenn ich sage, Herr, wie ist es? Dann ist Ehrfurcht. Eigentlich, wenn ich so beim Singen, wir haben heilig, heilig, heilig gesungen, da stand, das ist Ehrfurcht ein Stück weit, ja. Respekt und volle Würde vor dieser wieder Erhabenheit Gottes, vor diesem Gott, der uns nach seinem Bilde geschaffen hat. Und dann merke ich, diese Gedanke schenkt uns der Herr, schenkt mir der Herr, wenn wir uns ihm öffnen. Und dann haben wir keine Furcht, keine Panik. Ja? Ich weiß auch so, was ein bisschen Panik ist, habe auch meine panische Elemente in meinem Leben. Nee, das ist es nicht. Ehrfurcht vor Gott ist was Herrliches. Und hier kommt wieder Glaube oder nicht. Wir sind ständig gefragt, Entscheidungen zu treffen. Du, also ganz ehrlich, das Erstaunliche ist, jetzt wo wir sitzen, unser Verstand, unser Wesen trifft wahrscheinlich Milliarden Entscheidungen. So sind wir gebaut. Und wir dürfen wieder so ein bisschen in die Tendenz uns wählen, wieder in welche Richtung. und welche Tendenz. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist, denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich bin heilig. Kann ich heilig sein? Also ich bin 40 Jahre Christ, so Pi mal Daumen, ziemlich genau. Und ich war in dieser Zeit, prozentual will ich gar nicht, vielleicht war es nur Promilbereich, heilig aus der Sicht meines Verstandes. Und ich fand es, Ewald hat mal eine Predigt, in der Predigt konnte ich es erwähnen, da ging es um Bezug auf, wo Petrus sagt, wasch mich ganz. Nee, sagt Jesus, es reicht die Füße. Denn ihr seid heilig, um des Wortes willen. Ihr seid heilig, wir sind heilig. Es passieren uns Dinge, aber wir sind heilig. Du bist heilig, der an Jesus Christus, du bist vollkommen heilig. Dein Verstand könnte dir da sagen, nur manchmal ja. Stimmt auch, trotzdem bist du heilig. Du wirst auch ewig leben. Du kannst gar nicht ewig leben, ich kann nicht ewig leben, wenn ich nicht heilig bin. Nur Heilige kommen in den Himmel. Wir sind alles Heilige, sonst kommt keiner von uns in den Himmel. Ihr seid heilig. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber, Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, das ihr so gelebt habt wie schon Generationen. Er bezahlte, und darum geht es, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Er bezahlte dafür. Er bezahlte dir, mir, für mich, für dich, alles. Alles hat er für uns bezahlt, liebe Geschwister. Und wenn dein Bruder, deine Schwester, ja, egal wer jetzt, wenn Andreas, oder ich Andreas, sage ich lieber, wenn ich Andreas 7 mal 70 mal verletze heute, dafür hat Jesus erstens bezahlt und Andreas, und das Fähige sind wir, darf mich 7 mal 70 an diesem Tag vergeben. Und Andreas hat Kraft, wenn er an Gott das nimmt, mir 7 mal 70 mal heute meine Verletzungen, die ich ihm zugefügt, zu vergeben. Er aus sich hat Andreas 0 Kraft, sage ich jetzt, sorry Andreas, ja. Aber Gott hat ihm diese Kraft gegeben und wenn er in Anspruch nimmt, wird er mir vergeben. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Leute, unser Glauben, ne, nicht auf mein Grips da. Und so blöd bin ich auch nicht. Gott hat mir schon viele Fähigkeiten. Und ich habe auch gern studiert, das und jenes und so weiter. Hätte vielleicht sogar viel mehr studiert. Vielleicht hätte ich auch ein paar Professoren gerne gemacht. Aber Gott hat mich anders geführt. Wäre auch nicht schlimm. Trotzdem ist das ein bisschen. Das sind nur Werkzeuge. Das ist Minimalismus. Leute, auch jetzt Eltern. Wenn unsere Kinder gläubig werden, ist viel, viel wichtiger, als wenn das Kind Karriere macht, gute Ausbildung macht. Wichtig, schadet nicht, ist okay, wenn ihr investiert in eure Kinder. Nur sie sind, sorry, aber das Wort Gott, die sind auf ewig verloren, wenn sie nie zum Glauben kommen. Willst du, also ich habe mir gestellt, es ist echt schrecklich, manchmal, aber ich muss auch akzeptieren im Glauben. Will ich Ewigkeit ohne meine Kinder verbringen, nur damit sie tolle Karriere oder irgendwas machen? Bin gespannt, ob ich dann im Himmel stolz darauf bin, wie sie, sorry, das ist ein bisschen krass vielleicht, in der Höhle schmoren. Und ich meine, wer mich kennt und meine Situation, der weiß ein Stück weit, wovon ich spreche. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit. Diese Schuld, Leute, wenn du mal richtig Schuld erlebt hast, so richtig, wenn die Schuld, also ich muss sagen persönlich, wenn Gott dir die Schuld offenbart oder mir bewusst, du krepierst regelrecht. Die Schuld zerstört uns. Die Schuld ist eine irrsinnige Geschichte. Aber wir wurden befreit durchs Opfer dort Jesus. Wir wurden befreit. Und wenn der Satan, und sorry, wenn es dir passiert, wenn es mir passiert, und es kann passieren uns, dass diese Gedanken kommen, ja, es ist vollbracht. Es ist nichts da, es ist nur wieder dieser Vater der Lüge, dieser, ich sag's einfach, Diabolos, Satan etc., ja, Luzifer, der hat Spaß daran, liebe Geschwister, er hat Spaß daran, mir klarzumachen, ich bin ein Sünder. Ja, ich war ein Sünder und ich kann mal vielleicht Sünde machen, aber ich bin heilig vor Gott und Gott hat mir vergeben. Und wenn meine Einstellung ist, ja, wenn ich grundsätzliche Einstellung habe, ich möchte nicht sündigen, dann bin ich schon befreit. Und er wird mich führen, dass ich ohne Sünde. Und es ist garantiert, dass ich ohne Sünde in den Himmel komme. Weil ich gar nicht anders kann. Ich habe keine Chance. Und er hat dafür bezahlt und ich glaube dran. Und deswegen kann ich aufrichtig lieben und ich kann Simon aufrichtig lieben und ich kann dich, auch wenn es vielleicht manchmal zack, dass er sagt, hey, komische Visage, er hat dich das so angesprochen, er hat dir das, da kommen die Gedanken, Menschenskinder, ich sage nur ein paar Kleinigkeiten, oh, die Frau ist so komisch, er hat sich so komisch verhalten, der Gottesdienst könnte kürzer, länger, breiter, höher sein, etc. Das ist zwar Wünsche und Vorstellungen, ja, aber Gott hat uns reingelegt, Kraft und Macht, dass wir aufrichtig lieben können und wirklich vom Herzen lieben können. Und wie die Kraft der Vergebung können wir erleben. Und ich bin so Gott dankbar, dass er mir das immer wieder schenkt und dass ich erlebe von Gläubigen. Wenn du einem vergeben hast, also wenn du kannst ihn lieben bis zum geht nicht mehr, das ist Auferstehungskraft. Das ist nicht nur ein bisschen, ich habe dir vergeben, aber Abstand von 5000 Kilometern wäre nicht schlecht, ja. Wenn wir Jesus erleben, manchmal ist das auch ein Weg. Nein, es ist nicht immer leicht, weil wir wehren uns auch manchmal, oder ich. Aber wenn der Gott uns, Vater, das geschenkt hat, dann ist klar. Und an der Stelle ist für mich persönlich wichtig, dass wir Liebe des Vaters selber erleben. Es sind einige Jahre her, ich habe diese Liebe im Zug erlebt. Ich lese so, komme aus einer Vergangenheit, die, ja, mein Vater war selber weise und viele Kinder, extrem viel Arbeit, hat sich zwar bemüht, aber so Liebe, ja, ich habe es immer so Witz gemacht, eher, ja, so, ihr kennt so die Brezel, ne? Und dieses Innere von der Brezel, das ist so die Form, wo ich vielleicht wahrnehmen würde, was da Liebe war, also. Der Inhalt von der Null, ne? Nur um bildhaft vorzustellen. Ja, das ist wirklich wenig. Und dann sitze ich und lese und plötzlich kommt, und ich hatte nichts Schlimmes, ich dachte, hey, du bist mein geliebtes Kind. Ich, Vater, ich habe dich lieb, ich habe dich herausgegeben, ich habe meinen Sohn für dich sterben lassen. Ich habe dich, wisst ihr, was passiert ist? Ich war irgendwie so, zack, plötzlich. Ich durfte Tränen. Ich habe die Liebe plötzlich verspürt, was das heißt, Liebe. und es ist wichtig, dass wir Liebe selber mal erleben. Weil wenn wir Liebe, weniger Liebe. Und Jesus ist gestorben. Wir haben schon Liebe erlebt. Wir dürfen glauben, wir dürfen es erleben. Gott Vater hat dich herausgeliebt. Egal wie dein Vater war, egal wie dein Opa war, egal wie deine Geschwister waren. Und je nachdem sind unsere Umstände gar nicht so heilig gewesen. Wir haben viele Verletzungen erlebt. Und das Einzige, wo ich mich erinnern kann manchmal, oder ihr, das sind halt diese Schmerzen. Aber geliebt werden ist herrlich. Und er hat uns geliebt. Und ich kann dann lieben und ich kann meinen Kindern vergeben, meinen Eltern vergeben, ich kann meinen, und zwar nicht nur vergeben im Sinne so dieses billige Vergeben. Leute, es wird manchmal so von billiger Vergebung, ich sage, ja, vergeben, aber keine Beziehung. Nein, Vergebung, wie Jesus vergeben hat. Jesus hat vergeben, wie er liebt uns. So hat er uns vergeben, die Schuld. Und diese Kraft der Vergebung. Nee, nicht ertragen können. Sorry, es ist für mich so schlimm, dass wir einander nur ertragen manchmal. Oder ich mein Problem, meinen Kollegen ertrage. Nein, der mir so oft auf den Schwierigkeiten, ich darf ihn lieben. Und dann erfahre ich plötzlich, ja, ich habe so gerungen oder Mensch, ich möchte für den Herrn leben, für den Herrn, mein Job, etc. Dann plötzlich sagt er, hier, da hast du drei Kollegen, ja, Mitarbeiter im Team, da hast du Vorgesetzte, da lebe deinen Geist aus, führe deine Liebe aus, Herrlichkeit Gottes, zeige ihnen deine Liebe. Und du erlebst dieses. Und was ist passiert? Langsam, plötzlich bin ich glücklich da und erlebe diese Liebe. So, jetzt sind wir schon ziemlich am Ende. Ja, weiter lesen wir, euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Unschuld, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Kannst du es weiterblättern? Euer Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Ich wollte nur sagen, wir werden älter, ich auch. Und manchmal ist man so krank, dass man denkt, vielleicht geht es nicht mehr lang. Und wir dürfen unsere Geschwister auch mal in den Himmel vielleicht begleiten oder mindestens dann an dem Ding stehen. Unser Leben hat Bestand. Geht es nicht? Probier es aus, an, weitermachen. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt, ihre Schönheit verblasst, so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wird. Das Wort des Herrn hat Bestand. Ja? Das Wort des Herrn hat Bestand. Es ist eine Glaubensfrage. Natürlich, wenn du sagst, ich glaube es nicht oder ich will es nicht glauben, sage ich, ich verbiete es dir auch nicht. Gott verbietet dir auch nicht. Er sagt, das hat Bestand. Du darfst es glauben, ich darf es glauben. Muss ich das glauben? Ich muss es nicht glauben. Ob Gott recht oder nicht recht hat, ich muss es nicht glauben. Das ist, ja, so viel Freiheit hat er mir geschenkt. Aber ich darf es glauben und ich kann glauben, weil er mir das auch helfen kann. Ich brauche mir nur so ein ganz mickriges Ja dazu sagen. Vollkommene erbrachte Opfer am Kreuz ermöglicht uns, was gesegnete Entscheidungen zu treffen. Leute, wir dürfen gesegnete, fröhliche, dankbare, tolle, gute Entscheidungen treffen. Ja? Wir können erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude sein. Musst du das? Nein, darfst du aber. Muss ich das? Nein, darf ich, kann ich. kann ich, liebe Brüder. Ich kann es. Ich habe ewig nicht geglaubt. Ich bekenne es euch. Ich habe es ewig nicht geglaubt, dass ich fröhlich sein kann. Weil dieser Ballast der Vergangenheit, der hing wirklich brutal. Ein geheiligtes Leben führen. Ja, du bist in der Lage, geheiligtes Leben führen, auch wenn dir mal Sünde noch passiert und nochmal passiert. Trotzdem bist du in der Lage, es. Und Gott kann dir helfen, du brauchst dir nur wieder auf den Weg machen oder einfach weiter dort machen. Einander aufrichtig zu lieben, können wir. Wir als Gemeinde können einander, jeder, der vor dir sitzt, neben dir, hinter dir sitzt, wir können einander lieben. Und wir können sogar unsere Feinde lieben. Das ist sein vollbrachtes Blut. Wir können unsere Feinde lieben und einander umso mehr. Und der Geist Gottes, nachdem wir uns entschieden haben, das war sein Wirken in uns, hat die Kraft gegeben, der Heiligen Schrift in aller Fülle zu vertrauen. Alles. Alles, was auch unseren Verstand übersteigt. Und Freude daran haben. Auch wenn wir manches denken, was ist das? Freude daran. Amen. Möge der Heilige Geist uns helfen, mit dem uns anvertrauen, Lebenskreuz in der Situation, wo du gerade steckst, wo ich gerade stecke, wirklich gesegnet zu leben. Nicht nur ertragen dieses Kreuz, sondern gesegnet voranzukommen. Amen.